Priscilla und Lukas, was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr den Namen Guy Parmelin hört?
Gemütlich, ruhig, der Landwirtschaft verwurzelt.
Mir kommt in den Sinn Weinbauer, dann Westschweizer und dann, wenn ich ganz fest nachdenke, noch Wirtschaftsminister.
Er ist seit 10 Jahren im Bundesrat, länger als alle anderen Mitglieder. Und trotzdem weiss man über den Guy Parmelin zumindest in der Deutschschweiz immer noch ziemlich wenig. Von vielen ist er sogar immer wieder belächelt worden, weil er auf dem Bundesratsreisli amix kurze Hosen trägt und ein Handytäschli um den Bauch, weil er ziemlich schlecht Englisch kann und auch gar nicht so gut Deutsch. Seit ein paar Wochen aber ist alles anders. Und zwar, weil der Guy Parmelin geschafft hat, woran Karin Keller-Sutter gescheitert ist. Er hat den US-Präsident Donald Trump dazu gebracht, Zölle wieder zu senken für Schweizer Firmen von 39% auf 15%. Wird der Guy Parmelin also völlig zu Unrecht seit 10 Jahren unterschätzt? Oder hat er, der vom Parlament nächste Woche zum neuen Bundespräsident gewählt werden wird, im Moment einfach eine Glückssträhne? Über so Fragen wollen wir heute in der Sondersession diskutieren. Mit mir im Studio ist Priscilla Imboden, Bundeshausredaktorin von der Republik. Und der Lukas Häuptli, er leitet Ressort Politik und Recherche. Mein Name ist Dennis Bühler, auch ich berichte für die Republik aus dem Bundeshaus. Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Inhaltlich haben wir den Zolldeal in der Republik in den letzten 2 Wochen ja in verschiedenen Artikeln bewertet. Ich verlinke die 3 wichtigsten Artikel in den Shownotes. Was mich heute mehr interessiert, ist, wie es überhaupt gelungen ist, mit der Trump-Regierung eine Einigung zu finden. Konkret ist das dem Guy Parmelin zu verdanken.
Ich würde zuerst einmal sagen, eine Einigung im engeren Sinn vom Wort hat es ja gar noch nicht gegeben. Der Deal ist eine Absichtserklärung. Und bis die Absichtserklärung dann wirklich in einen Staatsvertrag umgesetzt wird, dann gibt es noch sehr viele Hürden. Die erste Hürde ist, dass das Parlament ein sogenanntes Verhandlungsmandat für den Bundesrat muss erteilen. Und schon da sehe ich grosse Probleme auf Guy Parmelin zukommen. Ich glaube, für ein Fazit ist es noch zu früh.
Es ist sicher nicht dem Guy Parmelin zu verdanken, oder? Wie wir wissen, ist eigentlich der Besuch von diesen Wirtschaftsleuten im Weissen Haus der Moment gewesen, wo das Dossier Schweiz von den Amerikanern wieder ist prioritär behandelt worden oder erstmals wieder. Und das hat echt dazu geführt, dass man hier eine Einigung hat gefunden.
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung als Priscilla, weil man hat tatsächlich den Eindruck, dass die 5 oder 6 Geschäftsmänner um Freddy Gantner herum, dass die Einigung herbeigeführt haben. Ich glaube, das ist nicht zuletzt die Folge davon, dass der Gantner in den letzten paar Tagen eine Art Kommunikationsmonopol übernommen hat. Er sagt, wie es genau war, was die wirkliche Rolle von Parmelin und von seiner Chefmitarbeiterin Helene Budliger war. Das weiss ich persönlich eigentlich immer noch nicht recht.
Sie selber sagt aber, dass das der Moment war, wo nachher der Vorschlag, den sie hat ausgearbeitet, unter anderem gegenüber den Amerikanern, dass der nachher eben ist zum Erfolg gekommen, dank diesem Auftritt.
Was man sicher kann sagen, ist, dass nach den ersten paar Monaten, wo innerhalb vom Bundesrat Karin Keller-Sutter die Führung in dem Dossier übernommen hat, mit sehr mäßigem Erfolg. Sie hat ja öffentlich zwar behauptet, sie hat irgendwie den Zugang gefunden zum Donald Trump, ist nachher aber von ihm öffentlich desavouiert worden. Plötzlich dann mehr passiert ist, wo der Guy Parmelin und die angesprochene Staatssekretärin für Wirtschaft Helen Budliger das Dossier übernommen haben. Also irgendwie haben die es schon geschafft, neue Dynamik hineinzubringen, oder?
Das ist von der Sache her möglicherweise so. Wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob das die ganze Wahrheit ist. Aber man muss sich nochmal vor Augen führen, was wirklich passiert ist. Ich glaube, Anfang August hat der Wirtschaftsminister Guy Parmelin gesagt, ich arbeite mit diesen privaten Geschäftsmännern zusammen. Das ist aus meiner Sicht vielleicht für die Sache in einem kurzen Moment gut gewesen, aber man muss sich 2, 3 ganz grundsätzliche Fragen stellen da dabei. Zum Beispiel, ist das verfassungskonform? Sind Verhandlungen, faktische Verhandlungen von der Schweiz mit einem anderen Staat, ist das Sache von Privaten oder eben gerade nicht? Und das Zweite ist, bei diesen Verhandlungen durch die Geschäftsmann hat man völlig außer Acht gelassen, was die für eigene Interessen gehabt. Das wird für meine Begriffe jetzt gerade ein bisschen zu wenig diskutiert.
Also was vor allem auch zu wenig diskutiert ist, also ich finde ehrlich gesagt, dass die da quasi die Situation haben können, wieder in Gang, also dass dem ganzen Schub haben können, ist nicht negativ. Die Frage ist einfach, und das wissen wir halt noch nicht, das Abkommen, das es dann möglicherweise eines Tages gibt, ist das wirklich im Interesse von der Schweiz oder nicht einfach im Interesse eher von der Geschäftsschweiz?
Das werden wir dann sehen. Reden wir zuerst über den Guy Parmelin. Die starke Rolle, die er jetzt plötzlich übernommen hat, die kommt ja darum so überraschend, weil er 10 Jahre lang eigentlich ziemlich im Hintergrund war und eben von vielen belächelt worden ist. Ich habe es eingangs gesagt. Haben die eigentlich auch über ihn gelacht ab und zu?
Nein, also ehrlich gesagt, ich finde, er ist ganz am Anfang, hat man immer wieder sein Zitat umgereicht, wo er ist gefragt worden, wie gut er Englisch kann. Nachher hat er gesagt, I can't speak English, mais je préfère le français. Oder? Und das finde ich im Fall nicht so schlimm. Also, es hat noch viele Bundesräte gegeben, die nicht unbedingt wahnsinnig gut Englisch können. Da kann man damit umgehen. Er war halt einfach einer, der im Parlament keine grossen Stricken verrissen hat und nicht aufgefallen ist, der viel Einfluss oder Aktivitäten. Und darum hat man ihn, vor allem auch in der Deutschschweiz, nicht so wahnsinnig ernst genommen.
Wenn du die letzten 10 Jahre ansprichst, Dennis, das sind ja das seine Bundesratsjahre gewesen. Ich habe vielleicht in den ersten 3 Jahren, als er noch Militär- oder VBS-Vorsteher war, tatsächlich hier und da ein bisschen belächelt. Aber spätestens, als er das Wirtschaftsdepartement übernommen hat, habe ich gefunden, das ist eine Person, die man eher unterschätzt als überschätzt.
Das zeigt sich gerade beim Armeedossier, oder? Er war ja zuerst VBS-Chef gewesen. Und da hat er 2 Sachen gemacht. Einerseits hat er nach dem Gripen-Debakel, oder sein Vorgänger Uli Maurer hat die Abstimmung über den Gripen-Kampfjet verloren gehabt, hat er das so aufgeleist, dass die Schweizer Bevölkerung nur noch über einen Kredit, also über das Geld für einen Kampfjet hat abgestimmt und nicht mehr über einen Kampfjet-Typus, oder? Nur dank dem ist das ganz knapp durchgekommen, das Budget, oder? Dann, viele Jahre später unter der Viola Amherd. Und das Zweite, was er gemacht hat, ist, er hat Beschaffung von Bodenluftabwehrraketen sistiert. Es hat für das auch wahnsinnig viel Kritik bekommen. Es hat sogar eine GPK-Untersuchung gegeben, die zum Schluss ist gekommen, das war ein Fehler, das hätte man nicht so machen sollen, man hat Zeit verloren, es kommt jetzt nicht voran. Aber ich muss sagen, aus heutiger Sicht, seine Argumentation war dann, ich werde von meinen Beamten nicht richtig informiert. Man hat mir vorenthalten, dass man das Bodenluftprogramm vergrössern will. Und hat mich viel zu spät, ich weiss gar nicht, was da läuft, wir tun das mal stoppen. Und aus heutiger Sicht, mit all diesen vielen Problemen, die man sieht im VBS und gerade bei den Beschaffungen, all das, was falsch ist gelaufen, muss man sagen, da ist der Guy Parmelin wahrscheinlich, hat er dort einen sehr weisen Entscheid gefällt.
Wie viele ist er ja dann bei der ersten Gelegenheit aber entschwunden aus dem Verteidigungsdepartement und Wirtschaftsminister geworden? Nach 3 Jahren würdest du ihm rückblickend also als Verteidigungsminister ein gutes Zeugnis ausstellen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also er war nicht lange dort gewesen, wie gesagt. Oder? Das VBS ist ein Staat im Staat. Das sieht jetzt auch der neue Bundesrat, sein Nachfolger. Er hat sicher nicht aufgeräumt dort. Es wären nicht später noch so viele Probleme für ihn gekommen. Aber er hat immerhin an einem Ort Bremse gezogen, was sicher sinnvoll war.
Lukas, du hast gesagt, seit er Wirtschaftsminister ist, wird er zu Unrecht eher unterschätzt und hat eigentlich eine prägendere Rolle, als man es von außen sieht. An was denkst du da?
Vielleicht noch zuerst etwas, wieso man ihn überhaupt eher unterschätzt. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir kommen als erst ein Weinbauer in Sinn oder der Weinbauer in Sinn, wo der Guy Parmelin tatsächlich mal war. Ich glaube, das ist mittlerweile typisch für die SVP-Bundesräte. Das sind vom Typ her Leute, wo man das Gefühl hat, mit denen könnte man eigentlich auch ein Bier trinken oder im Fall von Guy Parmelin ein Glas Wein. Das sind gemögige Leute, das sind Leute, die so ein bisschen den Eindruck erwecken, auch mal das Fünfe gerade sein zu lassen, das ist nicht zu unterschätzen. Das vorweg. Und ich persönlich habe vor allem seine Aussenwirtschaftspolitik in den letzten paar Jahren ein bisschen verfolgt und dort habe ich gemerkt, das ist eigentlich eine Aussenwirtschaftspolitik, die im Wesentlichen zu der SVP passt, nämlich man probiert mit möglichst vielen verschiedenen Ländern Freihandelsabkommen abzuschließen. Diesen Freihandelsabkommen probiert man für die Schweizer Wirtschaft möglichst viel rauszuholen und macht Konzessionen in Bereichen außerhalb der Wirtschaft. Zum Beispiel bei den Menschenrechten, zum Beispiel bei Konzessionen als politisches System vom Vertragspartner und so weiter. Und das hat er, glaube ich, schon mit einem grossen Gestaltungswillen und auch mit einer grossen Gestaltungsfähigkeit vorantrieben, seit er 2019 Wirtschaftsminister geworden ist.
Und gleichzeitig ist er sicher auch ein bremsender Faktor gewesen bei der Europapolitik. Und das ist natürlich problematisch als Wirtschaftsminister von der Schweiz. Dort ist er natürlich auch seiner SVP-Herkunft und seiner Politik treu geblieben.
Wie hat er denn das bremst, die Annäherung an die EU?
Also man weiss, dass er einer von den Bundesräten war, der dagegen war, dass das Rahmenabkommen abgeschlossen wird, oder? Das ist ja dann nachher vom Bundesrat sozusagen geschreddert worden. Er war dann auch Bundespräsident und ist das quasi der EU gar erklären, dass man das macht in dieser Funktion. Das ist ihm sicher nicht wahnsinnig schwer gefallen. Und er ist dann auch der ganzen Zeit nachdem, wo nachher wieder die Sondierungsgespräche und die Verhandlungen und so sind gelaufen, hat er nicht wahnsinnig viel unternommen, um das vorwärts zu bringen. Das ist jedenfalls das, was ich höre in Bern.
Und was sicher auch noch zu ergänzen ist, jetzt bei den sogenannten bilateralen 3, dort hat der Bundesrat ja mal entschieden, dass nur das Volksmeer soll gelten und nicht das doppelte Meer. Wir wissen ja nicht, wie der Bundesrat damals zu den Entscheid kommt, aber wir munkeln, dass dort zu einem 4-3 Entscheid gekommen ist und dass eine von diesen Stimmen, von diesen 3 Stimmen für ein doppeltes Meer, nämlich auch für ein zusätzliches Ständemeer vom Guy Parmelin gekommen ist. Das scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt, weil natürlich doppeltes Meer heisst, dass die bilateralen 3 an der Urne eher scheitern.
Gleichzeitig hat der Bundesrat Guy Parmelin oder zumindest seinem unterstellten Seco der Frühling auch eine wichtige Rolle gespielt, um im Inland eine Einigung zu erzielen, die dann die Zustimmung zu den bilateralen 3 vielleicht könnte mit sich bringen, nämlich eine Einigung zwischen den Sozialpartnern, also den Arbeitgeber auf der einen Seite und den Gewerkschaften auf der anderen Seite. Hat euch das überrascht, dass sich der Guy Parmelin für das ins Zeug gelegt hat?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, das ist vor allem das Verdienst von seiner Staatssekretärin Helen Bulliger-Artieda. Also dort ist quasi sein Beitrag dazu, dass er sie ernannt hat. Weil er ist auch schon zuständig gewesen, wo ihre Vorgängerin nicht ist weitergekommen in diesen Gesprächen mit den Sozialpartnern. Oder? Das ist alles jahrelang blockiert gewesen. Sie ist das mit einem frischen Wind angegangen, mit einem offenen Geist und hat beiden Seiten zugeschaut und hat dann auch Vorschläge gemacht, die dazu geführt haben, dass man sich da geeinigt hat.
Mich selber hat es komplett überrascht. Ich habe das für mich immer so als kleine politische Sensation abgetan. Das Wirtschaftsdepartement unter dem Guy Parmelin hat bis dahin eigentlich immer Massnahmen getroffen zur Liberalisierung des Arbeitsmarkts. Das hat geheissen, wir wollen möglichst ein lockeres Arbeitsrecht und wir wollen schon gar nichts wissen von irgendwelchen Mindestlöhnen. Oder man probiert, wenn man da irgendetwas regulieren will, probiert man über Gesamtarbeitsverträge. Und untereins kommt out of the blue, kommen die 13 oder 14 Punkte an von dieser Einigung, die ich interpretiert habe als, ich sage jetzt einmal für Schweizer Verhältnis, doch ziemlich grossen Eingriff in den Arbeitsmarkt.
Genau, das ist überraschend gekommen, Priscilla. Wir haben ja dort zusammen einen Artikel geschrieben über das SECO mit dem Titel «Die lahmste Behörde der Schweiz», wo wir am SECO unterstellt haben, eben sehr absichtlich nichts zu unternehmen, möglichst von jeder Regulierung abzusehen. Gerade dann auch in dem Sommer 2022 war der Stabwechsel von der Vorgängerin, der Marie-Gabrielle Ineichenfleisch, zu der Helen Budliger. Wie wichtig ist denn Helen Budliger für den Guy Parmelin? Ist das seine Schattenministerin, die fast so wichtig ist wie er selber?
Ich weiß nicht, ob es so weit geht, aber sie ist sicher die, die in seinem Departement am meisten Sachen vorantreibt, mit sehr viel Engagement. Das sieht man, hat man dort gesehen. Das hat man jetzt in der Zollverhandlung mit der USA gesehen. Sie ist eine Macherin. Sie ist jemand, der sehr undiplomatisch auftritt von einer Staatssekretärin. Also wirklich quasi meistens sagt, was Sache ist. Nicht so quasi abgehoben, so zurückhaltend. Und mit dieser Zugangsweise und auch dieser Offenheit gegenüber allen Seiten, sie geht zum Beispiel auch an die Delegiertenversammlung vom Gewerkschaftsbund auch schon gegangen, oder? Sie sucht Gespräche und sie sucht Lösungen. Und sie ist auch nicht eine jetzt in der Bundesverwaltung, die alles wahnsinnig geheim behandelt. Also sie sagt auch in Hintergrundgesprächen, erzählt sie, wie es war aus ihrer Sicht und was das sie gemacht hat im SECO und was nicht und wie die andere Seite reagiert hat. Sie tut dort relativ viel Einblick gewähren und schafft dadurch auch Vertrauen.
Ich bin schon sehr überrascht, wie positiv als Frau Helen Budliger hier wegkommt. Und zwar unter dem Eindruck von dem US-Soldi. Du hast selber gesagt, Priscilla, wir wissen ja gar noch nicht, ob der Deal, der wirklich der Schweiz als Gesamts, der Schweizer Volkswirtschaft als Gesamts wirklich hilft.
Das stimmt, ja.
Genau, dann muss ich sagen, dann sehe ich Frau Budliger gleich auch ein bisschen kritischeren Licht. Oder?
Gut, Ihr Auftrag war wahrscheinlich, einfach einen Deal zu schliessen. Für den Rest sind dann ja, die politischen Verantwortlichen verantwortlich, Bundesrat.
Nein, aber wenn man sieht, wie der Deal offenbar im Einzelnen zustande gekommen ist, haben ja eine Gruppe von privaten Geschäftsmännern den eigentlichen Deal mit diesen Gegengeschäften, die die Schweiz muss bieten, die haben ja das aufgeleistet. Und Frau Budliger ist dort an vorderster Front dabei gewesen. Also darum würde ich sagen, in meinem Bild kommt Frau Budliger zumindest jetzt bei diesem Dossier nicht ganz so positiv. Wo ich genau das Gleiche würde sagen wie du, Priscilla, sie hat eine hemdsärmelige Art und ist sehr lösungsorientiert. Das wiederum, das soll uns nicht davon hüten, anzuschauen, wie die Lösungen im Detail wirklich sind.
Genau anschauen muss man auf jeden Fall und das machen wir ja auch bei der Republik. Aber kommen wir nochmal zurück zum Guy Parmelin. Wir haben jetzt seine Bilanz gezogen, wir haben über seine wichtigste Mitarbeiterin geredet. Was wir ein bisschen vernachlässigt haben, ist, wie er überhaupt in die Position reingekommen ist. Zuerst als Bundesrat und dann bald jetzt zum zweiten Mal als Bundespräsident. Wie hat er sich in Bern geschlagen, als er als Nationalrat gewählt worden ist?
Also er hat verschiedenste Vorstösse eingereicht zu Themen. Es war nicht so klar, was er für einen Fokus hatte. Zum Teil zweite Säule, dort ist er auch Kommission gesessen. Zum Teil Verkehr, auch immer wieder Landwirtschaft natürlich. Er hat auch die Finanzkontrolle kritisiert, die sind politisch motiviert und so. Also diese Debatte hat auch schon eine längere Zeitspanne überlebt. Was man muss sagen zu seiner Wahl im Bundesrat ist, dass das eigentlich ein Zufall war. Er ist per Ausschlussverfahren gewählt worden, weil die SVP hat dann für die Nachfolge von der Evelyn Wittmer-Schlumpf, die zurückgetreten ist, hat sie drei Kandidaten vorgeschlagen. Einerseits der Thomas Aschi, der ist für Mitte-Links nicht wählbar gewesen.
Weil zu Blocher nach.
Ja, weil er wirklich hardcore SVP vertritt und nicht beliebt ist im Parlament. Und sie sind auch noch mit dem Norman Gobi gekommen, der nicht einmal bei der SVP dabei war, nämlich bei der Lega, die Chinesin. Das ist natürlich auch nicht gegangen. Und dann ist als Dritter noch der Guy Parmelin übrig geblieben. Und da ist eigentlich klar, dass der gewählt wurde.
Ja, vielleicht zurück zu seiner parlamentarischen Tätigkeit. Mir ist der Parmelin im Parlament als Nationalrat eigentlich gar nie aufgefallen. Ich habe das im Vorfeld von unserem Podcast noch mal anschauen. Und dort ist mir unter anderem aufgefallen, dass er wirklich Landwirtschaftspolitik gemacht hat für Bauern und innerhalb von den Bauern, vor allem für Grossbauern. Und zudem hat passt, dass er mehrere Jahre lang während seiner Nationalratstätigkeit Vizepräsident war von der FENACO. Die FENACO ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft, Grossgenossenschaft, die sehr viel, zum Beispiel Futter, für Bauern handelt. Das ist ein absolut, finde ich zumindest, absolut wichtige Position. Er hat also außerhalb vom Parlament, ist er dort Vizechef gewesen, Vizepräsident von der FENACO und gleichzeitig hat er im Parlament Vorstösse für die Landwirte selber eingereicht oder zumindest unterstützt. Das ist für mich typisch, das ist SVP-Klientelpolitik, wie man sie eigentlich kennt aus dem Bilderbuch. Und daneben hat er immer in den Kernthemen von seine Partei unterstützt.
Genau, ist ja dann, glaube ich, auch im Komitee gesessen für die Masseneinwanderungsinitiative, genau. Oder?
Ja, die hat er präsentiert.
Vielleicht noch rasch zur Wahl, oder? Ich bin da nicht ganz gleicher Meinung wie du, Priscilla. Ich mag mich erinnern, 2015 ist ja um den Sitz von der Evelyn Wittmer-Schlumpf gegangen. Die Evelyn Wittmer-Schlumpf ist bekanntlich zuerst einmal ein SVP-Mitglied gewesen, ist dann faktisch ausgeschlossen worden aus der Partei, weil sie nur eine halbe SVP-Bundesrätin war. Und 2015 ist es darum gegangen, für die Partei, für die SVP, dass die Zauberformel wiederhergestellt wird. Nämlich zwei SVPler und ein paar andere. Und bei diesen zwei SVPlern ist ganz wichtig gewesen, dass der jetzt neu gewählt wird, eben ein ganzer SVPler ist. Und ich bin immer der Meinung gewesen, aus der Sicht von der Parteizentrale ist der Parmelin eben sehr wohl ein ganzer gewesen. Ich bin nicht einmal ganz sicher, ob sie nicht auch gewusst haben, den Aschi bringen wir wahrscheinlich nicht durch. Du hast gesagt, Hardliner, Mitte, links ganz sicher, chancenlos. Und dass man gesagt hat, wir bringen den Parmelin. Aber im Wissen darum, das ist ebenfalls ein ganz strammer SVPler.
Ja, absolut, das schon.
Genau.
Ja.
Also er ist schon nicht einfach der noch übrig geblieben ist. Ich glaube, die Parteizentrale hat sehr genau gewusst, dass der gewählt werden könnte und dass das einer ist, der unsere Parteipolitik sehr, sehr wohl vertritt.
Was er sicher ist, ist gemäßigter im Auftritt als der Thomas Sesch. Nicht in den Positionen, aber im Auftritt. Aber auch das ist ja nicht ganz selten, dass das dann die Person sich durchsetzt. Das war bei Elisabeth Bohm-Schneider nicht anders gewesen, gegen Basler Ständerätin Eva Herzog oder beim Martin Pfister bei der Mitte gegen den Markus Ritter. Unsere Kollegin Angelika Hardegger hat letzte Woche im neuen Republik-Podcast «Gute Frage» gesagt. Den Podcast empfehle ich Ihnen übrigens wärmstens, dass das Schweizer Polizsystem nicht darauf ausgelegt sei, dass Menschen mit Machtanspruch in den Bundesrat kommen. Stimmt die These für den Guy Parmelin?
Für den Guy Parmelin bin ich nicht mal ganz sicher. Aber wenn die These grundsätzlich stimmen, dann wäre Christoph Blocher niemals im Bundesrat gewählt worden.
Ja, also, aber er ist schon wieder abgewählt worden. Wahrscheinlich wegen dem.
Das stimmt, aber wir wissen beide, es hat sehr viele Bundesratsmitglieder gegeben, die sehr wohl einen Machtanspruch hatten.
Man hat es einfach von Anfang an nicht immer gewusst, zum Beispiel bei der Micheline Galmiré.
Genau. Nur noch zur Wahl von Guy Parmelin. Losgelöst von seiner Parteizugehörigkeit. Ich finde es schon faszinierend, dass in der Schweiz ein Winzer oder ein Weinbauer kann Bundespräsident werden kann. Das ist in vielen, sehr vielen anderen Ländern einfach nicht möglich. Wenn man schaut, Bundeskanzler, Bundeskanzlerinnen in Deutschland, das sind praktisch ausnahmslos Leute mit einem Hochschulstudium von Frankreich und UK, wollen wir gar nicht reden. In Amerika ist jetzt unter einem jemand Präsident, der sehr wo sagen wir mal, einfach ein Geschäftsmann war oder vielleicht sogar ein halbwegs erfolgreicher Geschäftsmann. Aber dass mehr oder weniger, einfach ein bisschen salopp gesagt, irgendjemand aus dem Volk kann Bundespräsident von der Schweiz werden, das finde ich schon auch noch bemerkenswert.
Er wird es jetzt schon zum zweiten Mal. Nächste Woche, am Mittwoch, 10. Dezember, nämlich werden der National- und der Ständerat ihn zum Bundespräsident für das Jahr 26 und damit zum Nachfolger von der Karin Keller-Sutter wählen. Für den Guy Parmelin wird das höchstwahrscheinlich der letzte Höhepunkt von seiner politischen Laufbahn. Er ist 66 und darum erwartet eigentlich alle, dass er entweder Ende 26 oder dann spätestens Ende Legislatur im 27 wird zurücktreten. Was erwartet ihr vom Guy Parmelin noch, jetzt zum Beispiel nächstes Jahr als Bundespräsident?
Der wird es sicher solid meistern, die Reisen machen, die Schweiz vertreten. Das ist ja aber gar nicht so auffällig bei diesen Bundespräsidenten. Die wechseln sich ja ab. Was aber noch interessant ist, oder vielleicht auch ein bisschen lustig ist, dass, und ich habe gehört, das erzählt er auch Leuten im Hinblick auf seine nächste Präsidentschaft, so quasi, erzählt er, dass er der ist gewesen, der das Rahmenabkommen hat quasi begraben gegenüber der EU und dass er vielleicht auch wieder der wird sein, der seine Unterschrift unter neue Verträge wird müssen setzen. Und dass er darüber Witze macht, zeigt auch ein bisschen, wie er funktioniert, nämlich, dass er das Ganze relativ gelassen sieht. Sicher ein strammer SVPler ist, aber auch einer, der sich im Bundesrat an die Kollegialität haltet und bereit ist, seine Rolle dort gleich fair zu spielen.
Ich habe interessant gefunden, was der Guy Parmelin kürzlich in einem Zeitungsinterview gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, dass in seinem ersten Präsidialjahr Corona gsi und dass er aus dem Grund nicht hätte können ins Ausland reisen. Und das werde er sicher ändern in seinem nächsten Präsidialjahr, also im 2026. Und er hat in dem Interview auch den bemerkenswerten Satz gesagt, wenn der Bundespräsident an internationalen Gipfeltreffen nicht dabei ist, ist die Schweiz nicht dabei. Das ist für mich schon ein Ausdruck von einem sehr aktiven Verständnis vom Bundespräsidium, auch von einem gewissen Machtanspruch. Und ich habe mir kurz überlegt, was sich der Guy Parmelin eigentlich im Geheimen erträumt von seinem Präsidialjahr. Und ich würde mal sagen, ein Foto von ihm und dem Donald Trump und die beiden besiegeln den Staatsvertrag oder meinetwegen das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und den USA. Ich glaube fast, das träumt von dem träumt der Guy Parmelin.
Das wird, glaube ich, nicht passieren. Und abgesehen davon, es lenkt jetzt so langsam auf mit dem Trump.
Das war es von dieser Folge der Sondersession, einem Politik-Podcast der Republik. Wir freuen uns sehr, wenn Sie im Dialog mitdiskutieren über das Wirken von Guy Parmelin. Generelles Feedback zu der Sondersession können Sie uns auch gerne per Mail oder mit einer Sprachnachricht schicken. Und zwar an audio@republik.ch oder auf die Nummer 079 507 6059. Die nächste Ausgabe der Sondersession gibt es dann wieder heute in 2 Wochen. Nächsten Dienstag sind zuerst mal wieder unsere Kollegen Elia Blülle, Angelika Hardegger und Yves Wegelin dran an der Reihe mit dem Podcast «Gute Frage». Danke Ihnen fürs Zuhören bei der Sondersession und danke euch, Priscilla und Lukas, fürs Mitdiskutieren.
Merci.
Danke euch. Merci.